Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort an uns heute ist die Lesung aus dem Alten Testament für diesen Sonntag aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Verse 4 bis 10. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hat, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor sein Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergilt Missetat, Übertretungen und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis in dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Habe ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Ein ganzes Volk steht vor den Scherben seiner Existenz und weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Vor ihnen liegen die in viele Stücke zerbrochenen Steintafeln, die Mose aus dem Berg Sinai mitgebracht hat. Die Tafeln, auf denen 10 Worte standen. Zehn Worte, die diesem Volk ein gelungenes Leben in Freiheit ermöglichen können, nämlich die 10 Gebote. Das erzählen uns die Kapitel aus dem zweiten Buch Mose, die unserem Predigttext unmittelbar vorangehen. Die Geschichte ist uns wohl gut bekannt. Während Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai von Gott seine Gebote und Gesetze empfing, fertigte das Volk Israel ein Kalb aus Gold und betete es an, als ob diese Statue sein Gott wäre. Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat, sagten die Israeliten zu dem goldenen Kalb. Als Mose dann vom Berg herunterkam und sah, was das Volk tat, zerbrach er aus Wut und Zorn die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten, als wollte er sagen: Schaut, was ihr getan habt. Ihr habt den Bund mit eurem Gott kaputt gemacht. Warum war dieses Verhalten des Volkes so schlimm? Warum stellt dieses Verhalten den Bund Gottes mit Gott in Frage? So schlimm, dass dann Mose diese Tafel, die Gott mit seinen Fingern oder mit seinem Finger geschrieben hat, zerbrochen hat. Die Antwort auf diese Frage findet sich in der gesamten Überlieferung, die die jüdische Tradition das Gesetz und die Propheten nennt. Zur Herrschaft Gottes gehört seine Unverfügbarkeit. Gott ist den Menschen nicht verfügbar, Gott ist kein Objekt. Wo Menschen das Werk ihrer Hände anbeten, als ob es Gott wäre, wird Gott zum Götzen, zum Widerschein der eigenen Wünsche der Menschen und ihrer eigenen Interessen. Die Geschichte vom Tanz um das goldene Kalb reflektiert bereits diese Erfahrung des Gottesvolkes, das immer wieder doch so sein wollte wie alle anderen Völker. Und die hatte ihre Statuen und Götzen. Mit ihrem Verhalten haben die Israeliten gegen das erste Gebot verstoßen und damit das ganze Gesetz Gottes, die ganze Gebote über Bord geworfen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das wichtigste Gebot unter allen. Denn dieses Gebot verlangt von den Israeliten etwas, was ihnen das Leben in Würde, Freiheit und Gerechtigkeit ermöglichen kann, nämlich Glauben und Gehorsam. Das Volk Israel soll im Glauben und Vertrauen unter der Herrschaft Gottes leben. Glauben und Gehorsam sind die Voraussetzung für Gottes Vorhaben mit dem Volk Israel. Nämlich, das Volk Israel soll ein heiliges Volk sein, in deren Mitte die Menschen gerecht miteinander umgehen. Nicht töten, nicht ehebrechen, kein falsches Zeugnis sagen, Menschen und Dinge nicht begehren. Das sind Bausteine für ein gerechtes und friedvolles Miteinander in einem Volk und auch in einer Gesellschaft. Und dadurch soll Israel den anderen Völkern gegenüber ja ein lebendiges Zeugnis von dem heiligen und gerechten Gott sein. Am Volk Israel, an der Art, wie die Israeliten miteinander, aber auch mit Fremden umgehen, sollen die sogenannten Heiden, die Nicht-Israeliten, Gott erkennen, wie gut und auch wie gerecht er ist. Gottes Gebote und vor allem das erste Gebot haben bis zu unseren Zeiten nicht an Aktualität und auch nicht an Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil, sie gelten auch für uns. Und sie fordern auch von uns Glauben und Gehorsam gegenüber Gott. Seine Gebote sind auch für uns die Wegweiser für unser Denken und Tun, damit unser Leben aus Gottes Sicht ein gelungenes und ein glückliches Leben sein kann. So war diese Aussage ist, so wahr ist auch die Feststellung, liebe Gemeinde, dass es uns nicht anders ergeht, als dem Volk Israel ergangen ist. Auch wir versagen. Auch wir stehen vor den Scherben, die durch falsches Handeln in der Beziehung zu Gott, aber auch in der Beziehung zu unseren Mitmenschen hinterlassen wurden. Auch wir missachten die Gebote und machen damit einiges in unserem Leben und auch im Leben unserer Menschen kaputt. Aber wie geht Gott mit seinem Volk um? Gott erweist sich als ein gnädiger und barmherziger Gott. Er kommt herab den Menschen entgegen und offenbart sich als ein Gott, der vergibt und der sich auch versöhnen lässt. Er hält seine strafende Hand zurück und streckt dem untreuen Volk seine vergebende Hand entgegen. Denn Mose darf wieder auf den Berg hinaufsteigen. Und Gott gibt ihm wieder seine Worte auf zwei neue Steintafeln gemeißelt. Überwältigt von dieser Erfahrung bekennt Mose: Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis in dritte und vierte Glied. Wie sind diese Worte zu verstehen? Wenn Gott einem Menschen seine Schuld wirklich vergibt, warum kann er ihn dann nicht unbestraft lassen? Ist das nicht eine halbherzige Vergebung? Eine Vergebung mit einem, ja, mit einem bitteren Geschmack, Beigeschmack. Und warum bestraft Gott Kinder und Enkelkinder wegen der Fehler ihrer Väter und Großväter? Handelt so ein gerechter und barmherziger Gott? Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das ist die zentrale Botschaft in der ganzen Bibel. Gott ist heilig und gerecht und er kann nicht einfach so tun, als ob alles in Ordnung wäre auf dieser Erde. Die Ungerechtigkeit in dieser Welt, aber auch in unserem Leben, alles, was seinem Willen widerspricht, kann nicht einfach von Gott verharmlost werden. Denn diese verkehrte Welt, die uns und anderen Menschen so viel Leid bereitet, ist nicht die Welt, die Gott geschaffen hat und die er will. Aber Gott ist vor allem gnädig und barmherzig. Er liebt uns und er nimmt uns bedingungslos an. Er ist die vollkommene Liebe, die uns unsere Schuld restlos vergibt. Und wenn er uns sagt, deine Sünden sind vergeben, dann sind sie wirklich vergeben. Die sind weg, die sind erlöscht, die sind aus dieser Welt. Dass Gott die Schuld unserer Sünde ernst nimmt, aber sie vergibt, das können wir nur erkennen, wenn wir auf Jesu Kreuz schauen und das mit dem Auge des Glaubens. Denn da sehen wir, wie Gott die Ungerechtigkeit auf dieser Welt ernst nimmt. Aber da sehen wir auch, wie er diese Ungerechtigkeit auch vergeben will, und das vergibt er auch. Denn Jesus, der gerecht war und keine Sünde tat, er trug unsere Schuld am Kreuz. In Jesu Kreuz sind Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe, Gottes Strafe und seine Vergebung vereint. Der heilige Gott kann uns Sünder nur annehmen und er kann uns nur vergeben, weil Jesus an unserer Stelle den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Gott vergibt unsere Schuld. Er entlässt uns aber nicht von der Verantwortung und von den Folgen unseres Fehlverhaltens. Die Konsequenzen unserer Fehler, auch wenn sie vergeben sind, müssen wir selber tragen. Das ist bitter, aber das ist wahr. Es ist nicht zu vermeiden. Und nicht nur wir selber, sondern auch je nachdem, was wir getan haben, auch unsere Menschen müssen die Folgen für unsere Fehler tragen, sogar unsere Kinder und Enkelkinder. Und so kann man die biblischen Worte verstehen. Gott sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern. Gott ist kein rachsüchtiger Gott, der unverschuldete Menschen wegen der Fehler anderer Menschen bestraft. Diese Worte sind eher eine Warnung vor den negativen Folgen eines falschen Verhaltens eines Menschen im Leben anderer unverschuldeter Menschen. Man muss sich auch vor Augen halten, dass diese Worte Menschen gesprochen wurden, die in der Großfamilie unter einem Dach lebten. Und natürlich war es klar, wenn der Großvater einen Fehler macht, je nach dem Fehler, das betrifft auch die Kinder und die Enkelkinder, die in diesem Haus wohnen. Aber es ist nicht so gemeint, dass Gott Kinder und Enkelkinder wegen der Fehler ihrer Eltern bestraft. So, das tut Gott, der gerechte Gott, nicht. Unser Predigttext endet mit einer verheißungsvollen Aussage Gottes an das Volk Israel. Er sagt: Siehe, ich will einen Bund schließen. Das Volk hat den Bund mit Gott gebrochen, aber Gott bleibt seiner Verheißung treu, die er Abraham und den anderen Patriarchen gegeben hat, nämlich Abrahams Nachkommen zu seinem Volk zu machen und sie damit zu einem Segen für alle Völker. Gott lässt sich wegen der Untreue des Volkes nicht von seinem Ziel abbringen. Er hat Großes mit diesem Volk vor. Aus diesem Volk soll der Heiland geboren werden. Aus diesem Volk soll der Mensch geboren werden, der ein Segen für die ganze Welt sein soll. Deswegen erneuert Gott den Bund mit dem Volk Israel. Und so gibt Gott diesem Volk eine neue Chance, eine neue Perspektive für seine Zukunft. Ja, das, was sie getan haben, war falsch und war auch schlimm. Aber jetzt ist die Zeit, nach vorne zu schauen. Die Schuld ist vergeben. Ein neuer Anfang soll beginnen. Erneuerung und Neubeginn. Das ist, was unser Leben als Christen auszeichnet, liebe Schwestern und Brüder. Wir leben aber im Gegensatz zum Volk Israel im neuen Bund, in dem Bund, den Gott durch Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Und um Christi willen vergibt er uns täglich unsere Schuld und er gibt uns immer wieder aufs Neue seine Kraft für einen neuen Anfang. Und das Schönste, er lässt uns auch nicht allein in unserem Versagen und er lässt uns auch nicht allein bei den Scherben, die wir hinterlassen. Er hilft uns auch, diese Folgen zu tragen. Mit Gott haben wir eine Zukunft. Er hat Großes mit uns vor, nämlich das Leben mit ihm und bei ihm. Schon hier, schon jetzt und über unseren Tod hinaus in seiner Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.